Insider. Journalisten, Politiker, Experten diskutieren die Themen des Tages. Der Blick hinter die Kulissen zu den Themen des Tages. Die Insider, die Themen des Tages, heiß diskutiert.
Das große Insider-Gespräch. Schön, dass Sie mit dabei sind an diesem heutigen Nachmittag mit Richard Schmidt aus dem UE24 Newsroom. Schön, dass du bei uns bist. Hallo,
hallo. Richard.
Heute sind auch nochmal alle Augen gerichtet in die Steiermark, denn Mario Kunasek, der große Wahlsieger von der FPÖ, hat sich am heutigen Vormittag an die Presse und an die Steirerinnen und Steirer gewandt und seinen Marschplan, wenn man so sagen kann, Richtung Regierung vorgelegt. Was hat denn Kunasek hier zu Protokoll gegeben?
Genau, also es ist ja in der Steiermark so, das ist in der Landesverfassung so geregelt, dass es keinen Bundespräsidenten braucht, der da jetzt jemanden ernennt, der die Regierung bilden soll, der sozusagen den Regierungsbildungsauftrag erhält, sondern in der steirischen Landesverfassung ist es so, dass die stimmenstärkste Partei automatisch damit beauftragt wird, Gespräche mit den anderen Parteien zu führen und eine Koalition zustande zu bekommen. Dementsprechend hat es heute auch die Pressekonferenz von Mario Kunasek gegeben, den dortigen FPÖ-Landesparteichef, und da hat er eigentlich keine große Überraschung angekündigt. Er hat gesagt, er will einmal sondieren mit allen Parteien, schließt also keine Partei aus. Also auch die Grünen und die KPÖ wird er zu Gespräche einladen. Morgen will er gleich starten mit ÖVP und SPÖ in der Reihenfolge des Ergebnisses, also angefangen mit der ÖVP, dann die SPÖ. In den nächsten Tagen sollen dann auch noch die anderen Parteien folgen für weitere Gespräche, damit man sondiert, ob irgendwo Koalitionen möglich sein könnten. Klare Favoriten sind natürlich ÖVP und SPÖ, weil dass Mario Kunasek jetzt eine Koalition mit Grünen oder KPÖ eingehen wird, ist eher unwahrscheinlich, wird sich auch mit der Mehrheit, glaube ich, nicht ganz ausgehen. Das hat er heute angekündigt und er hat auch gleich gesagt, er will ordentlich aufs Tempo drücken. Er will sich zwar keinen Zeitdruck machen, er will aufs Tempo drücken. Schon bis Ende der Woche soll dann entschieden werden, spätestens bis Anfang nächster Woche soll entschieden werden, mit wem er dann in Koalitionsverhandlungen treten möchte. Sowohl ÖVP und auch SPÖ haben ja signalisiert, dass sie für eine Koalition bereit wären.
Wo glaubst du, wird der Ball eher im Tor versenkt? Rechnest du eher mit einer blau-schwarzen Regierung oder mit einer blau-roten Regierung in der Steiermark? Marc, gestern haben wir hier etwas gemutmaßt, dass eher die SPÖ die Nase vorn hätten, wenn es nach den freiheitlichen Gedanken geht, dass man eher blau-rot bevorzugen würde. Wie siehst du das?
Ich muss auch ehrlich sagen, dass Blau-Rot für mich momentan wahrscheinlicher wirkt, weil ja auch aus den Reihen der Roten sehr schnell sehr laute Stimmen laut wurden, die dann offensiv auch wirklich Blau-Rot gefordert haben, wie zum Beispiel Lebensbürgermeister Kurt Wallner, der gesagt hat, manchmal braucht es eben einen Paradigmenwechsel und das wäre im Interesse der SPÖ, wenn man eine Koalition mit den Freiheitlichen eingeht. Bei der ÖVP war zwar auch immer schon die Bereitschaft da, dass man mit den Freiheitlichen koaliert, aber weit nicht so offensiv. Und auch der dortige ÖVP-Landeshauptmann und Spitzenkandidat Christopher Drexler hat auch eher vorsichtig reagiert und sich auch erst am Tag nach der Wahl dann konkret dazu geäußert, dass er auch in die Verhandlungen gehen möchte, sollte es zu welchen kommen mit den Freiheitlichen. Davor war ja auch noch eher unklar, ob jetzt ein Christopher Drexler auch den Vize-Landeshauptmann neben Mario Kunasek machen würde oder ob er ja zurücktreten würde und jemand anderen den Vize-Landeshauptmann in der ÖVP machen lassen würde. Also momentan schaut es schon eher aus nach Blau-Rot, aber die Gespräche morgen, die ersten Sondierungsgespräche, werden dann natürlich mehr zeigen. Und ich glaube, auch in der Bundes-SPÖ versucht man da vielleicht noch ein Wörtchen mitzureden, denn Andreas Babler hat ja im Wahlkampf für die Nationalratswahl und für die EU-Wahl sehr stark betont, dass man mit der FPÖ generell, also nicht nur mit Herbert Kickl, sondern mit der FPÖ generell nicht koalieren kann, dass man mit ihnen einfach keinen Staat machen kann. Und wenn jetzt dann die steirische SPÖ mit Anton Lang eine Koalition mit der FPÖ eingeht, dann wäre das natürlich für Andreas Babler alles andere als erfreulich.
Die großen steirischen Köpfe, Christopher Drexler von der ÖVP und eben der von dir gerade angesprochene Anton Lang von der SPÖ, sind gestern am Montag vor die Kameras getreten, haben großspurig gesprochen, dass sie im Amt bleiben werden. 100%iges Vertrauen, alle stehen hinter ihnen. Wie lange wird das noch so bleiben?
Naja, also Bei Anton Lang muss man vielleicht auch dazu sagen, der ist ja jetzt erst Anfang Mitte November 65 Jahre alt geworden. Das heißt, wenn er jetzt sozusagen bei diesen Verhandlungen scheitern sollte und die in der SPÖ Unzufriedenheit ausbricht, dann wäre er, glaube ich, würde er mit keinem großen Groll dann gehen und abtreten, weil er hat schon viel erreicht in seinem Leben, hat, glaube ich, nicht mehr allzu große Ambitionen. Bei Christopher Drexler wäre es vielleicht ein bisschen anders. Der hat aber gestern noch das volle Vertrauen im Landesparteivorstand bekommen, was aber auch daran liegt, dass wenn man jetzt Christopher Drexler sozusagen zum Rücktritt bewegen hätte wollen, dann hätte man ja auch sofort einen Nachfolger finden müssen, der dann in die Verhandlungen geht und der die Sondierungsgespräche führt. Und unmittelbar ein sofortiger Nachfolger, ein logischer Nachfolger, steht eigentlich noch nicht wirklich bereit. Es gibt zwar schon einige Namen, die da in Frage kämen, zum Beispiel der derzeitige Landesrat Werner Amon, der ja sehr viel Erfahrung mitbringt, der das sicher machen könnte. Oder auch der Landesrat Kornhäusl, wobei man da sagen muss, dass der auch mit dem Leihspital Litzen sehr verstrickt war und da eigentlich maßgeblich daran beteiligt. Das wären so Namen, aber das wären jetzt keine hundertprozentig logischen Nachfolger, die sofort unbestritten die Landespartei übernehmen könnten. Von dem her lässt man jetzt Christopher Drexler auf jeden Fall noch die Verhandlungen führen und die Sondierungsgespräche. Sollte er da scheitern oder sollte er da unzufriedene Ergebnisse liefern, dann könnte es schnell gehen und dann könnte er vielleicht zurücktreten müssen oder tritt freiwillig zurück.
Hier sind noch viele Fragezeichen, wir werden das natürlich weiterhin beobachten. Aber was man schon weiß, ist, wie sich der Landtag zusammensetzen wird, auch mit den Sitzen. Und da schaut es mit den Frauen eher schlecht aus. Wenige Frauen hier mit dabei. Du hast doch hier Zahlen für uns.
Ja, also vor allem bei der FPÖ okay. ist es wirklich sehr, sehr wenig, wenn man es vorsichtig ausdrückt. Also von den 17 Abgeordneten, die FPÖ jetzt im Landtag stellt, gibt es nur eine einzige Frau. Das ist ein Frauenanteil von unter 6%. Die eine Frau, das ist die Schladminger Gastronomin Eva-Maria Größmeier-Beyer. Die ist jetzt neu. Früher hat es auch noch Helga Krügel gegeben, die hat aber nicht mehr kandidiert jetzt für den Landtag. Bei den anderen Parteien gibt es auch noch, zum Beispiel bei ÖVP und SPÖ, ist natürlich auch noch die Hoffnung, dass man in die Regierung kommt, in die Koalition, weil dann rücken ja auch noch Abgeordnete nach. Mhm. Bei der FPÖ sollte die FPÖ jetzt mit Mario Kunasek tatsächlich den Landeshauptmann stellen, dann rücken da auch noch Abgeordnete nach. Da wäre es dann wahrscheinlich, dass vielleicht noch eine zweite oder eine dritte Frau dazukommen würde. Dann würde sich die Quote etwas heben, weil eine Frau von 17 Abgeordneten ist tatsächlich sehr, sehr wenig. Aber auch auf Bundesebene. Auf Bundesebene ist es ja auch ähnlich im Parlament, im Nationalrat. Wenn man schaut, da hat die FPÖ eine Frauenquote von, ich glaube, 22%. ÖVP hat da eine von 37%, SPÖ 41%. Einzig die Grünen haben auf Bundesebene im Nationalrat eine Quote von über 50% mit 56%. Aber so wie es jetzt bei der FPÖ in der Steiermark ist mit 6%, also weniger als 6% sogar Frauenanteil, das ist wirklich sehr wenig.
Warum tut man sich deiner Meinung nach noch immer so schwer, hier Frauen in den Landtag zu schicken oder auch ins österreichische Parlament?
Naja, einerseits natürlich, weil ja doch in der FPÖ eher ein konservatives Weltbild gepflegt wird und man da, wenn man sich erinnert an Salzburg, an die Herdprämie, was da für Aufregung gesorgt hat oder ähnliches. Und andererseits ist es natürlich auch eine Frage des Personals, weil wenn man sich Umfragen ansieht oder immer die Nachwahlbefragungen, wo man sieht, welche Altersgruppen, welche Geschlechter wie gewählt haben, dann sieht man schon immer, dass die FPÖ bei Männern einfach beliebter ist als bei Frauen. Das hat sich aber seit der Nationalratswahl ein bisschen geändert. Früher war der Unterschied extremer. Seit der Nationalratswahl haben sich die zwei Gruppen etwas angenähert. Aber prinzipiell, und das hat man auch bei der Steiermark-Wahl jetzt wieder gesehen, ist es einfach so, dass Frauen tendenziell nicht die FPÖ wählen und Männer eher die FPÖ wählen, auch wenn die FPÖ bei den Frauen, ich glaube, bei der Steiermark-Wahl auch jetzt um die 30% gehabt hätte.
Bei der Steiermark-Wahl war es ja sehr klar, es ist in der Landesverfassung so geregelt gewesen, dass der Stimmenstärkste, also die Wahlsiegerin, in dem Fall die FPÖ, mit den Regierungsbildungsaufträgen ausgestattet wird. Im Bund hat es anders ausgesehen, die FPÖ hat zwar auch gewonnen und war stimmenstärkste Partei, aber dennoch hat der Bundespräsident die ÖVP mit dem Regierungsbildungsauftrag bekundet. Wirken sich die Ergebnisse aus der Steiermark nun auch auf die Koalitionsverhandlungen im Bund aus?
Naja, also die drei verhandelten Parteien, ÖVP, SPÖ und NEOS, haben ganz klar gesagt, nein, überhaupt nicht. Und es wird jetzt unvermindert weiterverhandelt und das hat keine Auswirkungen auf die Gespräche zwischen uns dreien, heißt es natürlich offiziell. Inoffiziell ist es natürlich schon ein sehr eisiger Gegenwind, der jetzt aus der Steiermark für eine Ampelkoalition kommt, weil 35%, Umfragen haben ja schon vor Monaten gesagt, dass die FPÖ 30%, 32% haben könnte in der Steiermark, aber dass es jetzt am Ende 35% geworden sind, das ist dann doch schon noch einmal eine Hausnummer und ein deutliches Warnsignal in Richtung Wien, dass es jetzt mit einer Ampelkoalition eigentlich schnell gehen sollte. Denn wenn das jetzt sich noch länger zieht, also gerade ab Weihnachten wird dann ab jedem Tag der Druck höher. Und wenn dann Anfang, Mitte Jänner die Regierung noch nicht angelobt werden kann, dann könnte es gut sein, dass es auch gar nicht mehr klappt und dann würde es Neuwahlen geben und das wäre dann natürlich noch ein zusätzlicher Turbo für die FPÖ. Das heißt, das will man natürlich verhindern als ÖVP, SPÖ und NEOS. Das heißt, jetzt muss man selbst den Turbo zünden und irgendwie schauen, dass man schnell Ergebnisse liefern kann. Bis Mitte Dezember soll ja ein erster Zwischenbericht vorliegen, wo erste Leuchtturmprojekte auch darin enthalten sein sollen. Und Mitte bis Anfang Jänner sollte eigentlich die Regierung schon angelobt werden, ja, wenn es klappen sollte.
In Amerika zum Beispiel, wenn wir hinüberschauen, Donald Trump hat gerade mal 2 Wochen gebraucht, um sein Regierungsteam festzuzurren. In Österreich, da sitzt man noch immer, verhandelt man wartet auf einen Zwischenbericht. Warum dauert das bei uns so lang?
Naja, also in Amerika, Donald Trump hat ja ziemlich viel Einfluss, der muss ja nicht verhandeln jetzt mit einer anderen Partei oder mit Leuten, die anderer Ansicht sind, sondern er kann ja frei entscheiden, wen er sich da jetzt holt. Hat sich auch sehr umstrittene Persönlichkeiten geholt und bei ÖVP, SPÖ und NEOS sind es dann doch 3 teils sehr unterschiedliche Positionen, die da aufeinander prallen am Verhandlungstisch. Dazu muss man auch sagen, es wirkt ein bisschen länger, wie es tatsächlich ist, weil ja auch der Regierungsbildungsauftrag sehr lange nicht von Van der Bellen vergeben wurde, weil er zuvor die Parteien zu Gesprächen gebeten hat, so wie es üblich ist. Und dann hat er aber ja noch die 3 stimmenstärksten Parteien, ÖVP, SPÖ und FPÖ, gebeten, dass sie untereinander noch Gespräche führen sollen, ihm dann berichten sollen, wie diese verlaufen sind, damit er dann den Regierungsbildungsauftrag an jemanden geben kann, der auch tatsächlich eine Mehrheit im Nationalrat zustande bringt, mit einer Koalition. Und das hat ja auch noch mal 2-3 Wochen gekostet. Dann ist erst der Regierungsbildungsauftrag vergeben worden an ÖVP-Chef Karl Nehammer. Dann sind die Sondierungen gestartet. Und die Sondierungen, wenn man sich überlegt, wie lange die Sondierungen zwischen Türkis-Grün 2019 gedauert haben. Das war auch ungefähr ähnlich lang. Das heißt, man ist ungefähr in dem Zeitplan von Türkis-Grün. Und bei Türkis-Grün hat es ja insgesamt 100 Tage gedauert von der Wahl, bis dass die Regierung angelobt wurde. Das heißt, wenn man nach dem Zeitplan jetzt geht, dann dürfte Anfang bis Mitte Jänner eine Angelobung sein, sofern jetzt nicht noch irgendwelche große Risse zwischen den 3 Parteien auftreten.
Blicken wir auf die detaillierten Punkte, blicken wir auf die ganz großen Stolpersteine. Man hat hier im Vorfeld gesagt, schwarz, rot und pink, man richtet sich keine roten Linien aus. Also man geht da völlig wertfrei hinein, die Wahlpakete, die Wahlprogramme werden durchgekaut und man versucht halt den bestmöglichen Nenner zu finden. Aber doch hat jede Partei ihre eigene Ideologie, wie wir alle wissen. Wo sind denn jetzt die ganz großen Stolpersteine?
Also die gerade NEOS-Chefin Beate Meinl-Reising hat ja gesagt, man zieht keine roten Linien, sondern man definiert Ziele. Kann man sich streiten. Ich glaube, im Prinzip heißt das ja fast dasselbe, weil eine rote Linie oder ein Ziel erreichen.
Eine Umformulierung sozusagen.
Es ist eigentlich eine Umformulierung des Ganzen. Aber die NEOS wollen natürlich beim Thema Bildung ganz groß punkten und ihre Sachen durchbringen, weil die NEOS, das Kernthema ist einfach Bildung. Und dementsprechend wollen sie da natürlich eigene Erfolge für das eigene Klientel vorweisen. Das weiß auch die ÖVP, die in die Untergruppe Bildung, wo die Themen verhandelt werden und wo dann auch entschieden wird, was die Regierung umsetzen will und was nicht, hat die ÖVP ziemliche Kapazunder, wie man so schön sagt, eingesetzt. Also da sitzt drinnen zum Beispiel Heinz Fassmann, der früher Bildungsminister war, der jetzige Bildungsminister Martin Bolaschek sitzt drinnen, auch der ÖVP-Grande Wolfgang Sobotka, der ja bis vor kurzem noch Nationalratspräsident war, sich dann eigentlich aus der Spitzenpolitik zurückziehen wollte und die politische Akademie der Partei übernehmen. Jetzt kehrt er aber doch wieder zurück und ist da in der Verhandlungsgruppe für Bildung drinnen. Oder auch drinnen ist zum Beispiel Rudolf Daschner, der ja auch bis vor kurzem noch Nationalratsabgeordneter war. Sollte die ÖVP in die Regierung kommen, könnte er auch noch nachrutschen und wieder in den Nationalrat kommen. Rudolf Daschner, muss man dazu sagen, das ist ja ein Mathematiker und Universitätsprofessor. Ich habe mir vor kurzem auch einen Vortrag von Rudolf Daschner angehört. Also man könnte fast sagen, ein Mathematikrebell, weil er eigentlich so grundlegende Sachen in der Mathematik, die man in der Schule beigebracht bekommt oder auch in der Universität im ersten Semester beigebracht bekommt, nicht akzeptiert. Also er glaubt zum Beispiel nicht wirklich an die Existenz der reellen Zahlen und solche Sachen. Also der ist da wirklich ein Rebell in der Mathematik und jetzt sitzt er für die ÖVP in die Verhandlungsgruppe und will das Thema und das Unterkapitel Bildung verhandeln.
Spannend. Also gibt es dann bald neue Ansätze im Schulfach Mathe.
Sehr interessante Persönlichkeiten. Ja, das könnte vielleicht ein Punkt sein, den der Herr Daschner vorbringen möchte, dass er im Mathematik-Schulbuch ein paar Sachen anders drinnen stehen. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber neben dem Thema Bildung, das für die NEOS wichtig ist, ist natürlich für alle Parteien der Knackpunkt, das Budget, das ja wirklich sehr, sehr angespannt ist, wo es ja eigentlich im Frühjahr schon die Warnsignale zum Beispiel vom Fiskalrat gegeben hat, der gesagt hat, naja, das mit den unter 3% Budgetdefizit, das geht sich nicht aus. Und jetzt muss man irgendwie schauen, dass man das konsolidiert.
Das Budget, das ist ein richtig großer Happen. Ich würde sagen, da atmen wir ganz kurz durch, geben ganz kurz ab an die Werbung und dann beschäftigen wir uns mit den äußerst unerfreulichen Zahlen für 2025. Bleiben Sie bei uns. Gut, super.
Insider. Journalisten, Politiker, Experten diskutieren die Themen des Tages. Der Blick hinter die Kulissen zu den Themen des Tages. Die Insider, die Themen des Tages heiß diskutiert.
Willkommen zurück zu unserem Insider-Gespräch heute mit Richard Schmidt aus unserem Newsroom. Schön, dass du nach wie vor mit dabei bist.
Hallo.
Wir haben vor der Werbung bereits über die großen Stolpersteine in den Koalitionsverhandlungen gesprochen und ein großes Loch bei diesen Verhandlungen ist das Budget. 2025 kommt da einiges auf Österreich zu. Das Budget ist alles andere als in einem guten Zustand. Wie schauen die Zahlen derzeit aus?
Naja, die Zahlen, hat man so das Gefühl, werden von Woche zu Woche schlechter. Weil wenn man an das Frühjahr zurückdenkt, dort hat es ja geheißen, 2,9% wird das Budgetdefizit betragen, hat das Finanzministerium gesagt. Dann hat es erste Warnsignale vom Fiskalrat gegeben, der gesagt hat, naja, 2,9% wird sich nicht ausgehen, das werden eher über 3%. Dann kurz nach der Wahl im Oktober hat dann das Finanzministerium korrigiert und hat gesagt, naja, okay, werden doch 3,4% Budgetdefizit und das sind ja Milliardenbeträge, also das ist ja doch eine große Summe, also 1% im Budget, das sind ja Milliardenbeträge. Dann hat der Fiskalrat auch noch einmal nachkorrigiert und hat gesagt, naja, es wird doch noch schlimmer und jetzt geht man mittlerweile davon aus, dass es fast 4% Budgetdefizit sein werden und von sämtlichen Wirtschaftsforschern und Experten hört man eigentlich, dass es ein Sparpaket braucht, ein hartes Sparpaket. Da gibt es einige Knackpunkte, wo man ansetzen könnte, wo jetzt die drei verhandelnden Parteien schauen müssen, dass sie irgendwie das Budget wieder in den Griff bekommen und konsolidieren. Da wird zum Beispiel unter anderem immer wieder der Klimabonus genannt, der entweder gänzlich abgeschafft werden soll oder zumindest angepasst, dass er nicht mehr so viel Geld kostet. Prinzipiell soll ja die CO2-Steuer damit ausgeglichen werden. Momentan ist es aber so, dass auch noch vom Staat was hinzugeschossen wird, damit sich das ausgeht. Dann auch mittlerweile der IHS-Chef Holger Bonin hat auch gesagt, dass man über das Klimaticket nachdenken müsste, weil es doch auch sehr viel Geld kostet. Das Klimaticket ist ja auch so ein grünes Vorzeigeprojekt aus der letzten Regierung. Oder wenn man auf der Einnahmenseite also mehr Steuern einnehmen möchte, dann wäre zum Beispiel eine Grundsteuer, dass man den Grundsteuersatz erhöht oder auch die Mineralölsteuer, die ja seit 2011 eigentlich nicht mehr erhöht wurde, also eigentlich faktisch jedes Jahr günstiger wurde wegen der Inflation. Das wären so Punkte, wo man ansetzen könnte beim Budget.
Wenn wir jetzt bei den Zahlen bleiben, eine erfreuliche Entwicklung hat es da an diesem heutigen Dienstagvormittag gegeben, und zwar die Kollektivvertragsverhandlungen für die Beamten. Die wollten am heutigen Nachmittag zu Zehntausenden auf die Straße gehen in Wien und demonstrieren. Aber in letzter Sekunde hat es dann doch einen Durchbruch gegeben und man konnte sich auf die Zahlen einigen, die Kollektivvertragsverhandlungen bei den Beamten. Wie ist das Ergebnis ausgegangen?
Ja, ich glaube, das Ergebnis ist für die Beamten, die Vertragsbediensteten, also das sind ja dann Lehrer, Polizisten oder eben auch Beamte in Ministerien oder so. Ich glaube, das Ergebnis ist in Ordnung ausgefallen. Also es sind jetzt 3,5%, die sozial gestaffelt werden. Also mindestens werden 81,40 Euro erhöht und maximal 437,80 Euro. 3,8% war ja die Inflation, auf die man sich geeinigt hat, die man außer Streit stellt. Jetzt sind es 0,3% weniger. Dafür hat man aber für das Jahr 2026 auch schon eine Einigung erzielt. Und da wird es dann die rollierende Inflation geben. Also rollierende Inflation ist ja die durchschnittliche Jahresinflation. Plus 0,3%. Das heißt, das, was man jetzt sozusagen zu wenig kriegt, wird dann 2026 sozusagen nachträglich erhöht. Das hat auch den Hintergrund, weil eben das Budget so angespannt ist und jetzt will man natürlich tunlichst vermeiden, dass man dann auch noch Milliarden mehr an Gehalt ausbezahlen muss für Beamte und Vertragsbedienstete oder dergleichen. Jetzt hofft man natürlich auf einen Wirtschaftsaufschwung dann im nächsten und im übernächsten Jahr, wodurch man dann die höheren Gehälter, wo ja dann die rollierende Inflation plus 0,3%, dass man das dann zahlen kann, aber jetzt sozusagen das Budget noch nicht noch mehr belastet. Es hat ja einige Stimmen auch gegeben, die sogar einen Nulllohn Runde für die Beamten ins Spiel gebracht haben, wie zum Beispiel die Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker, die gemeint hat, dass eine Nulllohnrunde auf jeden Fall anzudenken wäre, weil einfach das Budget so angespannt ist.
Ist es ein Kompromiss, mit dem alle leben können?
Also ich glaube, Vertragsbedienstete und Beamte, also die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, ich glaube, die hat die letzten Jahre auch nicht zu wenig bekommen. Wenn man jetzt zum Beispiel an das letzte Jahr denkt, wo ja eine unglaubliche Inflation war, da waren es ja, ich glaube, 9,8% war die rollierende Inflation. Da hat man sich dann auch relativ schnell und widerstandslos darauf geeinigt, dass man diese Inflation abgeglichen kriegt, während andere Berufsgruppen, wie zum Beispiel die Metaller, etwas weniger wie die Inflation abgeglichen bekommen haben. Also in der Privatwirtschaft ist das bei solchen Verhandlungen doch oftmals ein bisschen schwieriger als jetzt bei der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, wo man ja mit dem Beamtenministerium und dem Finanzministerium verhandelt. Und die zwei Ministerien haben ja natürlich auch ein Interesse daran, dass sie ihre Mitarbeiter, die ja auch gleichzeitig Wähler sind, nicht zu sehr verärgern. Von dem her haben die Beamten und die Vertragsbediensteten in den letzten Jahren eigentlich relativ viel bekommen. Und mit diesen 0,3 Prozentpunkten, die man jetzt unter der Inflation liegt, kann man, glaube ich, leben.
Mhm. Abschließend, gibt es noch weitere Gruppen, wo noch Kollektivvertragsverhandlungen stattfinden derzeit, oder sind jetzt alle mit dem endenden Herbst auch vorbei?
Naja, also in der Sozialwirtschaft hat es ja auch noch Verhandlungen gegeben. Ja. Die sind aber auch, heute in der Nacht ist da die Meldung gekommen, dass man sich auch geeinigt hat. Dort sind es dann 4% geworden, also etwas mehr als bei den Beamten. Auch die Beamten haben eigentlich heute in der Nacht verhandelt. Das hatte einer der Verhandler im Ö1-Interview gesagt, dass man heute in der Nacht bis weit über Mitternacht verhandelt hat und dann irgendwie zu einer Lösung gekommen ist, eben damit nicht diese 30.000 Leute waren angekündigt für die Demonstration, damit diese Demonstration nicht stattfinden kann. Die Demonstration muss man natürlich aber auch vor dem Hintergrund betrachten, dass morgen die Personalvertretungswahlen starten. Also morgen und übermorgen dürfen die Beamten und Vertragsbediensteten eine neue Personalvertretung wählen. Und da wollte man natürlich vorab noch ein bisschen die Muskeln spielen lassen. Der Chef der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst tritt ja auch für die konservative Personalvertretung an. Also das sind auch Faktoren, die damit eingeflossen sind.
Richard Schmidt, danke schön für deinen Insider am heutigen Dienstag. Wir gehen jetzt in eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Dann sind wir gleich wieder zurück mit den weiteren Meldungen des Tages. Bis gleich.